Ich liebe Hörbücher. Ich finde die ungemein praktisch, weil man dabei die Hände frei hat. Man kann kochen, im Garten arbeiten, Fenster putzen, Auto fahren. Man ist nicht so gebunden. Man sitzt halt nicht rum und liest ein Buch, sondern man kann sich noch beschäftigen. Und früher bin ich in die Bibliothek gefahren und habe mir CDs ausgeliehen. Bis mir da meine Arbeitskollegen irgendwann einen Audible-Gutschein geschenkt haben. Und seitdem steht mir die digitale Vielfalt an Hörbüchern zur Verfügung. Nun muss ich dazu sagen, dass ich am liebsten Krimis höre. Und ich bin dann wie so eine kleine Miss Marple und fieber mit und denke immer, jetzt habe ich den Mörder und dann habe ich ihn doch nicht. Und ich liebe so Bücher, wo dann am Ende was ganz anderes rauskommt als das, was ich gedacht habe, das wäre richtig. Ich muss aber manchmal eine Pause machen, so eine Krimi-Pause. Und dann suche ich mir ganz bewusst ein anderes Hörbuch aus. Und das Letzte, was ich mir ausgesucht habe, ist ein Roman, eine Trilogie, also eine Geschichte in drei Bänden, die im späten Mittelalter spielt. 1342 in London. Und es erzählt die Geschichte eines jungen Mannes mit den Höhen und Tiefen in seinem Leben bis hin zum Erwachsenen. Sein. Und im dritten Band gibt es eigentlich nur ein Hauptthema, und zwar ist das die Zeit, wo der schwarze Tod, also die Pest, die Welt eigentlich im Griff hat. Und es sterben viele Menschen und natürlich auch viele Menschen im Umkreis des Protagonisten, also im Umkreis der Hauptfigur. Und sein bester Freund, den erwischt es leider auch. Und auf dem Sterbebett bittet er ihn um einen Psalm. Und die Hauptfigur hat viele Psalme im Kopf und er rezitiert jetzt einen davon. Und habe ich gedacht, aha, der nimmt bestimmt Psalm 23. Nee, war nicht. Ich kannte den Psalm nicht. Ich habe es gegoogelt. Ich habe schon wieder vergessen, welcher Psalm das war. War aber auch ein schöner Psalm. Und da habe ich so gedacht, verdammt. Also wenn mich jetzt jemand bitten würde, ich könnte nur den Psalm 23. Und den auch nur so, ja. Also ich müsste ein bisschen überlegen. Ich hatte kurz vorher von jemandem gehört, also Henrik würde jetzt sagen, von einer Person, die ihm sehr nahe steht. Ich mache das natürlich nicht. Also ich habe von jemandem gehört, der sich vorgenommen hat, Bibeltexte auswendig zu lernen. Da habe ich gedacht, das ist gar keine schlechte Idee. Es kann ja mal sein, dass ich meine Bibel gerade nicht zur Hand habe. Oder dass mein Akku leer ist vom Handy, wo meine Bibel-App drauf ist. Vielleicht bin ich auch mal in einer Situation, in der es sogar verboten ist, eine Bibel zu besitzen. Aber das, was in meinem Kopf ist, das kann mir keiner nehmen. Da kann ich drauf zurückgreifen. Und das kann auch keiner kontrollieren. Und habe ich gedacht, okay, gute Idee, machst du auch. Aber wo fange ich an? Die Bibel ist ein dickes Buch. Welche Verse eignen sich? Ja gut, habe ich gedacht, es gibt ja in der Lutherbibel von früher so dick gedruckte Verse. Und ich glaube, die heißen Glaubensperlen oder so. Ich weiß nicht, Marvin, du hast da letztens irgendwas gesagt. Egal. Auf jeden Fall gibt es da so dick gedruckte Verse. Und das sind eigentlich die schönen Verse. Da dachte ich, okay, dann nimmst du dir deine Lutherbibel, guckst mal, wo die ist. Die habe ich bestimmt noch irgendwo. Und dann schlage ich die mal durch und suche mir da ein paar schöne Glaubensperlen raus. Und dann fiel mir mein Poesiealbum ein. So ist das mit alten Menschen. Die fangen immer wieder mit demselben an. Es tut mir leid. Aber in dieses Poesiealbum hat meine Oma 1977 einen Bibeltext reingeschrieben, der mich seitdem durch mein Leben begleitet. Und vielleicht war es sogar der erste Bibeltext, den ich auswendig konnte. Der steht in Sprüche 3, Verse 5 und 6. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in all deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Und dann habe ich so drüber nachgedacht, was heißt das, verlass dich auf den Herrn? Es gibt so ein Sprichwort sinngemäß, wenn du dich auf andere verlässt, bist du verlassen. Und ich muss gestehen, ich tendiere auch ein bisschen dahin. Ein ganz harmloses Beispiel. Bei uns zu Hause bin ich für die Wäsche zuständig. Das darf kein anderer machen, weil es macht keiner so gut wie ich. Ich schlage die Wäsche aus, bevor ich sie glatt auf die Leine hänge, damit ich sie nachher, wenn sie trocken ist, so falten kann, dass ich gar nicht mehr bügeln muss und dass die alle schön eine Größe haben. So die Handtücher, die liegen so schön in der Reihe und die T-Shirts. Es tut mir leid, aber das macht keiner so gut wie ich. Also mache ich das auch selber, weil dann weiß ich, ich verlasse mich auf mich selber, dann weiß ich, es wird gut. Oder es wird so gut, wie ich das möchte. Jetzt geht der Text aber noch weiter. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. So, da habe ich gedacht, von ganzem Herzen, was heißt das? Das heißt zumindest schon mal nicht so lala. Ich kann natürlich beten, ja, und kann sagen, oh lieber Gott, du machst das schon. Wenn das dann nicht so klappt, ist egal, ich habe ja noch Plan B. Oder ich hätte da noch ein Hintertürchen offen. Also wenn das jetzt bei dir nicht so funktioniert, ich hätte da noch eine Idee. Ich glaube, das ist nicht damit gemeint. Ich glaube, wenn man sich auf den Herrn von ganzem Herzen verlässt, dann heißt das, dass man ihm vertraut. Dass man darauf vertraut, dass es am Ende gut wird. Auch wenn es nicht so kommt, wie man sich das vielleicht wünscht. So, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Und jetzt kommt ein Abschnitt, den habe ich früher nie verstanden. Und ich habe ehrlich gesagt auch nicht weiter darüber nachgedacht, weil ich habe gedacht, es kommt nämlich jetzt und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Und da habe ich gedacht, das ist irgendwie komisch. Das ist so ein Widerspruch. Weil Gott hat mir doch eigentlich Verstand gegeben. Und den Verstand brauche ich, um hier in der Welt mich zurechtzufinden. Gut, der eine hat vielleicht ein bisschen mehr Verstand, der andere ein bisschen weniger Verstand. Aber ich denke so, warum soll ich mich nicht auf meinen Verstand verlassen? Und als ich mich auf diese Predigt hier vorbereitet habe und den Bibeltext mir nochmal angeguckt habe, da habe ich eine Idee gekriegt. Und da habe ich gedacht, vielleicht geht es ja gar nicht um meinen Verstand. Vielleicht geht es darum, Gott das Unmögliche zuzutrauen. Das, was mein Verstand, also wo mein Verstand endet, wo ich sage, mir fällt da jetzt nichts mehr zu ein, da beginnen die Möglichkeiten Gottes. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass ich dumm bin oder schlau bin oder das gar nicht sein darf oder so. Es geht darum, dass ich Gott das Unmögliche zutraue. Es gab, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, ich glaube, so in den 90ern, eine Autowerbung im Fernsehen. Und ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Ich weiß nur, dass da Tiere drin vorkamen und dass ganz zum Schluss der Affe gesungen hat: Nichts ist unmöglich. So, ich sehe, hier sind noch ein paar Ältere. Und da habe ich gedacht, das haben die geklaut. Das ist gemopst, weil es gibt nämlich einen Text im Lukas, den finde ich jetzt hier nicht, aber da steht so sinngemäß, ich weiß nicht, Lukas, keine Ahnung, ihr könnt das mal googeln. Für Gott ist kein Ding unmöglich. Da, wo mein Verstand aufhört, setzen Gottes Möglichkeiten ein. Und wenn es mir gut geht, dann fällt mir das auch nicht schwer. Wenn es mir gut geht, dann kann ich mich auf Gott verlassen. Vielleicht sogar auch von ganzem Herzen. Und dann kann ich ihm auch das Unmögliche zutrauen. Aber was ist in den Zeiten, wo es mir nicht so gut geht? Wo es dunkel ist um mich herum? Und wo ich vielleicht keine Perspektive habe? Wo ich keinen Ausweg sehe? Wo ich verzweifelt bin und mich alleine fühle. Wie ist das da? Kann ich da Gott noch danken? Kann ich mich auf Gott verlassen? Ich habe vor kurzem mit jemandem gesprochen, der seine Kur abgebrochen hat. Er hat einen christlichen Hintergrund und hat jede Menge Überstunden und wollte die Kur eigentlich dafür nutzen, um Kraft zu schöpfen, um zu sich zu kommen, um zur Ruhe zu kommen, um einfach mal seine Gedanken zu sortieren und einfach sich selber was Gutes zu tun. Und er hat nach der Hälfte der Zeit gemerkt, es passiert eigentlich genau das Gegenteil. Er hat unter extremem Schlafmangel gelitten und ist dann in so eine Gedankenspirale geraten, die ihn immer weiter runtergezogen hat. Bis hin zu dem Gedanken, was mache ich hier eigentlich? Warum springe ich nicht irgendwo runter und dann ist halt vorbei? Und als er mir so davon erzählt hat, musste ich an die Predigt vom Friedel denken, vor ein paar Wochen. Und er hat so eine Begrifflichkeit geprägt vom Wartezimmer Gottes. Und da habe ich gedacht, wie schön ist das? Diese Vorstellung, dass ich im Wartezimmer sitze. Und zwar nicht in irgendeinem Wartezimmer, sondern im Wartezimmer des Schöpfers des Universums, des besten Arztes ever auf der ganzen Welt. Und das Einzige, was ich tun muss und vielleicht auch nur tun kann, ist zu sitzen, Geduld zu haben, abzuwarten und darauf zu vertrauen, dass am Ende alles gut wird. Auf den Moment zu warten, wo die Tür zum Behandlungszimmer aufgeht und ich den Arzt sehe und er mir Medizin geben kann. Dass ich gesund werde, dass ich heil werde, dass meine Schmerzen nachlassen. Wir haben vor 3 Jahren einen guten Freund verloren. Der ist mit dem Motorrad tödlich verunglückt. Und die Mutter hat uns auf der Beerdigung in den Arm genommen und hat einen Satz gesagt, der mich seitdem tief beeindruckt hat. Sie hat zu uns gesagt, Gott macht keine Fehler. Und wenn ich so daran denke, dass eine Mutter das auf der Beerdigung ihres einzigen Kindes sagen kann, dann beneide ich sie fast um dieses Vertrauen darauf, dass am Ende alles gut wird. Und das wünsche ich uns, dass wir so ein Vertrauen entwickeln. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in all deinen Wegen. So wird er dich recht führen. Und ich möchte jetzt noch mit uns beten. Ja, lieber Vater, du bist so unbegreiflich groß und du bist so fantastisch und du hast uns so lieb, dass wir uns das gar nicht so richtig vorstellen können. Ja, wenn wir Kinder haben, dann können wir das so in etwa erahnen, aber ich glaube, deine Liebe zu uns, die ist noch viel größer. Und ich danke dir für dein Angebot, was du uns gemacht hast, dass wir uns auf dich verlassen können, von ganzem Herzen, weil wir wissen, am Ende wird alles gut und am Ende wird es wahrscheinlich sogar noch besser, als wir uns das jemals hätten vorstellen können. Hab Dank, dass du dich um uns kümmerst, dass du uns nachgehst, dass du uns lieb hast. Hab Dank, dass wir deine Kinder sind und dass egal, wie es uns gerade geht, egal, wo wir gerade sind, was wir gerade erleben, du bist immer da und du gehst mit. Und in schweren Zeiten nimmst du uns auf den Arm und trägst uns dadurch. Und in guten Zeiten freust du dich mit uns und bist einfach dabei, Herr. Hab vielen, vielen Dank für deine große Liebe und hab Dank für die Aussicht darauf, einmal mit dir die Ewigkeit zu verbringen. Du bist ein großer und wunderbarer Gott. Und wir haben dich lieb und du hast uns lieb. Und wir freuen uns auf den Moment, wo wir uns ja, umarmen können, wo wir bei dir sein können und wo Leid und Trauer und Neid und Schmerzen, wo das ganze Negative aufhört und wo das Gute, wo das eigentliche Leben beginnt. Hab Dank, dass du bei uns bist, dass du uns in der Woche begleiten wirst und hab Dank, dass du unser Herz anrührst und dass du uns ab und zu daran erinnerst, dass wir uns auf dich verlassen können, von ganzem Herzen. Amen.